Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40. Yippie, hört sich das nicht gut an? Wobei es mit den Sonderfolgen zu den Infektionskrankheiten und den Prüfungsfolgen ja schon ein paar mehr sind. Und das Yippie geht weiter. Ich darf einer meiner Schülerinnen gratulieren, Juliane. Ich gratuliere dir ganz herzlich zur bestandenen Prüfung. In Berlin. Yeah, yeah, yeah. Ich freue mich so für dich. Und du hast es dir absolut verdient. Du warst echt fleißig und hast hart gearbeitet. Danke für dein Vertrauen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Ja, und nun bleibt mir nur noch, dir viel Erfolg zu wünschen, Kollegin, und viel Freude an deinem neuen Wirkungsfeld. Und zu dieser Zehnerfolge ein herzlicher Dank an Marion und Ulrike. Es freut mich, dass ihr den Podcast unterstützt und nun auch Teil der stillen Zuhörer seid. Lieben Dank. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, damit es noch viele weitere Folgen geben kann, schau gerne mal auf Steady vorbei. Wenn du nach Wissensreise suchst, findest du 3 Pakete. Vielleicht ist eins für dich dabei. So, was machen wir heute? Du hattest ja nun eine Woche länger Zeit, um das Kapitel Kreislauf zu wiederholen. Deshalb heute, tada, eine Wiederholungsfolge. Und wer darf da nicht fehlen? Genau, Markus. Komm her und stell deine schlauen Fragen.
Hallo.
Ja, das war ja mal ein schönes Hallo. Schön, dass du uns heute wieder unterstützt. Lass uns direkt loslegen.
Ja, immer wieder gerne. Ja, dann lass uns doch loslegen. Wie viele Kreisläufe kennst du?
3. Nämlich den Lungenkreislauf oder auch kleinen Kreislauf, den Körperkreislauf oder auch großen Kreislauf und den Pfortader- bzw. Portalkreislauf. Davon gibt es einen zwischen Leber und den restlichen Bauchorganen und einen zwischen Hypothalamus und Hypophysenvorderlappen.
Okay, und was ist mit dem Hypophysenhinterlappen?
Der Hypothalamus hat Nervenzellausstülpungen, über die die Hormone Oxytocin und Adiuretin an den Hinterlappen abgegeben werden. Aber das ist erst Thema im Kapitel Hormone.
Okay, woraus besteht der Lungenkreislauf?
Er beginnt nach der Pulmonalklappe mit dem Truncus pulmonalis. Hieraus entstehen die Lungenarterien, die das Blut zur Lunge bringen. Nachdem es im Kapillarnetz, das um die Alveolen liegt, mit Sauerstoff angereichert wurde und von überschüssigem CO2 befreit, befördern die Lungenvenen es zum Herzen. Der Kreislauf endet am Eintritt in den linken Vorhof.
Worin unterscheidet sich das Hochdruck vom Niederdrucksystem und welche Strukturen gehören zum Niederdrucksystem?
Der Unterschied liegt beim Wert des Druckes. Im Hochdrucksystem herrscht ein Druck von 80 bis 120 mm Quecksilbersäule. Im Niederdrucksystem nur 2 bis 20 mmHg. Ich mache es mir einfacher, als deine Frage ist. Zum Hochdrucksystem gehören die linke Kammer in der Auswurfphase und die Arterien des Körperkreislaufs. Der Rest der Gefäße und des Herzens gehört zum Niederdrucksystem.
Okay, zur Abwechslung mal eine kleine Küchenfrage. Wofür brauchen wir die Teekesselfunktion? Nein, natürlich will ich wissen, wofür wir die Windkesselfunktion brauchen.
Ja, ganz am Anfang der Aorta sitzen viele elastische Fasern, sodass sie sich enorm ausdehnen kann und das ausgeworfene Blut erstmal auffängt. Dann gibt sie es kontinuierlich an den Körper ab, bis der nächste Schwall kommt. So ist ein kontinuierlicher Blutfluss gewährleistet.
Nenne 2 Erkrankungen, bei denen die Blutdruckamplitude erhöht sein kann.
Bei der Hyperthyreose und der Aortenklappeninsuffizienz zum Beispiel.
Was sind die entscheidenden Unterschiede im Aufbau von Arterien und Venen?
Beide sind aus 3 Schichten aufgebaut. Intima, also eine Innenschicht, aus Endothelzellen. Media aus Muskelzellen und die Adventitia aus Bindegewebe. Arterien besitzen eine dickere Muskelschicht. So können sie aktiv an der Regulierung des Blutdruckes mitwirken. Vor allem die peripheren Arteriolen. Durch eine Veränderung des Lumens ändert sich der Gefäßwiderstand und so der Blutdruck. Venen haben ein größeres Lumen, sodass sie bis zu 85% des Blutvolumens speichern können. Sie sind auf die Venenpumpe angewiesen und auf ihre Klappen, damit das Blut entgegen der Schwerkraft Richtung Herz zurückfließt.
Venenpumpe? Was ist denn das?
Dazu gehört die Muskelpumpe, die Pumparbeit des Herzens, die Pulsation benachbarter Arterien, Druckunterschiede im Bereich der Lunge, des Herzens und Peristaltik von Magen und Darm.
Okay, eine Spezialfrage. Wieso kann Stoffaustauschen nur über die Kapillaren stattfinden?
Sie besitzen dafür nur eine einschichtige, hauchdünne Epithelschicht, die semipermeabel ist. Durch die unterschiedlichen Druckverhältnisse können so bestimmte Teilchen raus in das Zwischenzellgewebe, aber auch die umgekehrte Richtung ist möglich für den Abtransport.
Welche Untersuchungsmöglichkeiten gibt es beim Thema Kreislauf? Nenne direkte Hinweise auf mögliche Kreislaufstörungen.
Ja, da wäre zuerst natürlich, wie immer, die Anamnese. Hier könnte der Patient Schwindel schildern, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und eventuell nötige Pausen beim Gehen. Und dann gehen wir wieder nach IPA vor, also Inspektion. Hier könnte sich eine Blässe oder Zyanose zeigen. Bei der Palpation könnte es Seitendifferenzen bei der Pulstastung geben. Eine Perkussion führen wir hier nicht durch. Bei der Auskultation kommt es eventuell zu Strömungsgeräuschen oder auch Stille an den Auskultationspunkten. Zum Beispiel an der Arteria carotis oder auch an der Arteria femoralis. Und dann gibt es bei dem F noch Funktionsprüfungen, Schellung 1 und Schellung 2, Racho, G-Test und natürlich die Blutdruckmessung.
Ah, schöne Vorlage. Dann erklär doch mal den Schellung 1 und was prüfe ich damit?
Schellung 1. Schellung 1 ist der Stehtest. Ich lasse den Patienten für einige Minuten auf der Liege liegen und messe währenddessen jede Minute 5 bis 10 Minuten lang Blutdruck und Puls. Dann steht der Patient schnell auf. Ich bin bereit, falls ihm schwindelig werden würde. Ich messe die Sofortwerte und weiterhin im Minutentakt für 5 bis 10 Minuten. Der Puls sollte leicht ansteigen. Die Systole bleibt oder sinkt kurzfristig leicht, aber um nicht mehr als 20 mmHg. Die Diastole steigt leicht oder fällt um höchstens 10 mmHg. Ein nicht richtig funktionierender Organismus schafft die Reaktion nicht und es kann zu Symptomen der Sauerstoffunterversorgung des Gehirns kommen, also auch wieder Ohrensausen, Schwindel, schwarz vor den Augen bis hin zur Ohnmacht. Ich teste damit also, wie gut der Kreislauf bzw. die Gefäße bei einer Lageänderung reagieren, um Blutdruck und Puls stabil zu halten.
Erkläre die Stadieneinteilung nach Fontaine.
Es gibt 4 Stadien. Stadium 1. Es wurden mit Hilfe apparativer Verfahren Gefäßveränderungen festgestellt, aber der Patient bemerkt keine Beschwerden. Stadium 2 ist das Stadium der Claudicatio intermittens, also der Schaufensterkrankheit. Bei 2a kann der Patient mehr als 200 Meter gehen, muss aber nach dieser Distanz immer wieder stehen bleiben, weil die Beine schmerzen oder ein Bein, je nach atherosklerotischem Befall. In 2b schafft er nicht mal die 200 Meter ohne anzuhalten. Stadium 3 ist das Stadium des Ruheschmerzes und bei Stadium 4 kommt es zusätzlich zu Nekrosen.
Welche moderneren Verfahren haben die Funktionstests, die du gerade genannt hast, größtenteils abgelöst?
Schellung wird heute oft durch die Kipptischuntersuchung abgelöst. Du meinst aber bestimmt die apparativen Verfahren. Hier wären beim Kreislauf vor allem die zu nennen, die durch Blutungsstörungen oder Störungen des Abtransports schon frühzeitig erkennen lassen. Das sind die Angiografie, die Ultraschall-Doppler-Untersuchung und die Oszillografie.
Bei welchen Werten spricht man denn von einer Hypotonie?
Es geht hier um die systolischen Werte. Bei Frauen unter 100 mmHg und bei Männern unter 110.
Fallbeispiel. Eine Frau kommt mit Beschwerden einer Hypotonie zu dir. Welche sekundären Ursachen für eine Hypotonie sind auszuschließen, bevor du auf eine primäre Hypotonie schließt?
Die Hypotonie könnte ein Hinweis sein auf Hypothyreose, Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, Nebennierenrindeninsuffizienz, Herzinsuffizienz und Aortenklappenstenose.
Ah, jetzt machen wir es mal ein wenig komplexer. Erzähle strukturiert etwas über die arterielle Hypertonie.
Okay, dann fangen wir mit unserem Schema an. Das beginnt mit Definition. Bei der arteriellen Hypertonie handelt es sich um eine krankhafte Steigerung des Gefäßinnendrucks der großen Arterien. Die milde Hypertonie beginnt nach WHO bei 140:90. Bei einer 24-Stunden-Blutdruckmessung bereits ab 130:80 in der Gesamtauswertung. Ursachen. Bei 90% der Hypertoniker ist die Hypertonie idiopathisch und wird mit folgenden Risikofaktoren in Zusammenhang gebracht. Beeinflussbare Risikofaktoren sind alle anderen aus dem metabolischen Syndrom, also Adipositas, Dyslipidämie und Insulinresistenz. Außerdem das, was wir zu uns nehmen, also Nikotin, Alkohol, Koffein und hoher Salzkonsum. Und Stress. Nicht beeinflussbar sind das Lebensalter und eine positive Familienanamnese. Sekundär bedingte Hypertonie teilt man ein in kardiovaskulär, hormonell, renal und bedingt durch Schlafapnoe. Symptome. Bluthochdruck bleibt häufig asymptomatisch. Folgende Symptome können hinweisend sein: Schwindel, Ohrensausen und Kopfschmerzen, morgens und vor allem im Hinterkopf. Außerdem Unruhe, Nervosität, Herzklopfen, Atemnot bei Belastung, Nasenbluten, Schlafstörungen und die Symptome der Komplikationen. Und wenn wir über Komplikationen sprechen, dann müssen wir wissen, das Gefäßendothel wird verändert. Es ist weniger elastisch und es kann zu atherosklerotischen Ablagerungen kommen, was viele wichtige Organe schädigen kann. Am Herzen kann es zur Linksherzinsuffizienz und koronaren Herzerkrankungen kommen. Es kann zu Nierenarterienstenose und Nierenversagen kommen. Folgen am Gehirn können geistiger Abbau, Hirnschlag und Hirnblutungen sein. Auch Seheinschränkungen bis hin zur Erblindung sind möglich. Generell kann es zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit kommen und auch zum akuten Verschluss. Als Notfall ist der hypertensive Notfall zu nennen, bei dem es zu horrend hohen Blutdruckwerten kommt. Systolisch ab ca. 180 mm Quecksilbersäule, diastolisch ab ca. 120 und zusätzlich kommt es zu Organschädigungen. Diagnose: Blutdruckmessung, eventuell auch Langzeitblutdruckmessung. Therapie: Bei leichten Formen oder auch zur Unterstützung, Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung, Entspannungsmethoden. Phytotherapeutisch können Mistel und Knoblauch unterstützen. Ausleitende Verfahren wie Aderlass oder blutiges Schröpfen. Und natürlich Medikamente, die verschrieben werden. Das wären ACE-Hämmer und Sartane, Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten und Diuretika.
Puh, das war ja ein ganz schönes Brett, was du da abgeliefert hast jetzt. Machen wir es wieder mit leichteren und einfacheren Fragen.
Haha, damit du nicht so lange warten musst.
Genau. Was ist der Circulus Vitiosus bei Arteriosklerose und Hypertonie?
Durch die Arteriosklerose kommt es zu Ablagerungen zwischen Intima und Media und die Gefäße werden unelastischer. Somit steigt der Blutdruck und durch den hohen Blutdruck kommt es zu Verletzungen des Endothels und somit letztlich wieder zur Arteriosklerose.
Nenne beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren der Arteriosklerose.
Ja, das ist ähnlich wie eben bei der Hypertonie. Beeinflussbare Risikofaktoren sind alle aus dem metabolischen Syndrom, die wiederhole ich jetzt nicht noch einmal. Außerdem Nikotin- und Alkoholabusus, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Stress und Homozysteinämie. Nicht beeinflussbar sind auch hier das Lebensalter und eine positive Familienanamnese und zusätzlich das männliche Geschlecht.
Na toll. Zu welchen Krankheitsbildern führt die Arteriosklerose typischerweise?
Zu akuten arteriellen Verschlüssen, also zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall, zu PAVK, zu Gehirnblutungen durch Aneurysmen, die reißen, und zu KHK.
Nenne 4 Vaskulitiden.
Da hätten wir die Riesenzellarteriitis, die Polyarteriitis nodosa, Granulomatose mit Polyangiitis und die Purpura Schönlein-Henoch.
Wie kommt es zur chronisch-venösen Insuffizienz und was sind die 3 Stadien?
Chronisch-venöse Insuffizienz bedeutet, dass die Venen chronisch insuffizient sind, deshalb CVI. Das heißt also, die Funktion der Venen ist dauerhaft gestört. Der Blutfluss in Richtung Herz ist deshalb erschwert, da die Klappen nicht richtig schließen. Die CVI kann sich aus einer Varikosis heraus entwickeln oder auch, wenn Klappen geschädigt wurden, zum Beispiel durch eine vorangegangene Phlebothrombose. Es kommt zu Ödemen, meist Beinödemen, die im ersten Stadium reversibel sind. Hier gibt es dann außerdem den bläulichen Kranz in Höhe des Sandalenriemchens. Im zweiten Stadium kommt es zu Hautveränderungen und die Ödeme bleiben. Stadium 3 ist definiert durch das Auftreten des Ulcus cruris venosum.
Unterscheide die Begriffe Phlebothrombose und Thrombophlebitis von der Definition her.
Bei der Thrombophlebitis handelt es sich um eine Entzündung der oberflächlichen Venen mit Thrombenbildung. Bei der Phlebothrombose ist ein Grinsel entstanden, das die tiefen, meist Beinvenen, verschließt. Es handelt sich um einen Notfall, da es beim Lösen des Thrombus zur Lungenembolie kommen kann.
Unterscheide die Begriffe Phlebothrombose und Thrombophlebitis diesmal von den Symptomen her.
Bei der Thrombophlebitis ist die oberflächliche Vene entzündet. Das bedeutet, man kann die Entzündungszeichen erkennen. Der Verlauf der Vene ist also zu erkennen an einer Rötung, Schwellung und Überwärmung und die Vene ist druckschmerzhaft. Bei der Phlebothrombose ist das Geschehen tiefer liegend. Bei vielen Patienten fällt sie erst auf, wenn es schon zur Lungenembolie gekommen ist. Ansonsten könnte das Bein geschwollen sein, eventuell bläulich-livide verfärbt und die Patientin könnte einen dumpfen Schmerz schildern. Auch ein Schwere- und Spannungsgefühl und eine Überwärmung des Beines könnte wahrgenommen werden.
Was sind die Ursachen für eine Phlebothrombose?
Hier ist die Virchow-Trias zu nennen. Also Schädigung des Gefäßendothels, Verlangsamung der Blutströmungsgeschwindigkeit und Veränderung der Blutzusammensetzung.
Okay, Tanja, ich bin sehr zufrieden heute mit dir und du hast bestanden. Ich habe auch keine weiteren Fragen.
Puh, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja, danke Markus, dass du auch zu dieser besonderen Folge wieder dabei warst und uns unterstützt hast. Vielen lieben Dank.
Immer wieder gerne. Bis nächstes Mal.
Und bei dem Wort Unterstützung nochmal der kleine Hinweis, wenn auch du den Podcast und sein Fortbestehen unterstützen möchtest, schau doch mal auf Steady vorbei. Ansonsten hoffe ich, du konntest die meisten Fragen gut beantworten und kannst das Kapitel Kreislauf damit erst einmal abhaken. Schreib mir gerne einen Kommentar, empfehle den Podcast weiter oder melde dich wegen eines Coachings und sei nächste Woche zum neuen Kapitel dabei. Bis dahin, viel Spaß beim Lernen und Wiederholen. Tschüss!
Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.